Ja, hallo, wieder mal ein Podcast von mir und ich möchte mir heute gerne mal die Finger oder vielleicht besser die Zunge verbrennen, indem ich was über den Bibelabschnitt Epheser Kapitel 5, 21 und folgende sagen möchte. Und in diesen Versen sagt Paulus ja etwas über die Frau, den Mann und Kinder, Eltern. Und wenn man so als Mann etwas zu dieser Thematik sagt, ist das ja schon gesellschaftlich schwierig. Aber nicht nur da, sondern auch im christlichen Umfeld, weil hier doch die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Man schnell als rückständig gilt für die einen oder als ein bisschen zeitgeistig angepasst für die anderen. Also ich kann mich nur in die Brennnesseln setzen. Aber ich will ja auch nicht Endgültiges sagen, sondern nur ein paar gedankliche Anregungen, Hilfen. Auch keine umfassende exegetische Auslegung oder gesamtbiblische Sicht. Das würde ja den Rahmen sprengen. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn wir ab und zu auch mal von der Bibel etwas zu dieser Thematik hören, zu dieser sogenannten Haustafel oder Familienordnung im Neuen Testament. Und ich fange einfach mal an mit den Versen 21 bis 23. Und da geht es bei Punkt 1 um die Anweisungen für die Ehefrauen. Ich lese erst diesen Bibeltext. Da schreibt Paulus: Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Für die alle Paschas sind diese Verse natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn man sich sonst auch nicht in der Bibel auskennt, aber diese Worte können sie zitieren. Da seht ihr doch, schon in der Bibel steht, dass die Frau dem Mann zu gehorchen hat, ihm sozusagen dienen soll. Und dann hat man das Bild vor Augen, abends die Hausschuhe zum Sofa, das Bier und der Mann dann im Fernsehsessel. Und im Gegensatz dazu sind diese Bibelworte für alle Paulus-Verächter, weil manche mögen am Neuen Testament nur die Evangelien, weil die so lieb sind. Und was Paulus geschrieben hat, ist ein bisschen hart und weltfremd. Für die Paulus-Verächter sind diese Bibelverse Beweis für die Frauenfeindlichkeit in der Bibel. Und dass Paulus von Ehe sozusagen keine Ahnung hat und die Grundlage für die drei Ks vieler Frauen liefert. Kinder, Küche, Kirche. Ja, wir wollen fragen, was diese Worte des Paulus im Epheserbrief bedeuten. Festzuhalten ist erstmal, dass sich, am Anfang steht es ja schon, dass sich alle unterzuordnen haben. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Und die nächsten Verse werden dann ja zeigen, wie jede Person in der sogenannten Familienordnung spezielle Anweisungen bekommt. Also nach der Ehefrau kommt dann der Ehemann, dann die Kinder und danach der Vater bzw. die Eltern, zuletzt sogar auch noch Hausangestellte und ihre Arbeitgeber. Und bei jedem und jeder wird sich das Unterordnen dann anders ausdrücken. Ja, wir wenden uns jetzt erstmal wieder der Ehefrau zu. Wenn wir genau lesen, merken wir, sie wird persönlich angesprochen und sie steht erstmal mit den Anweisungen vor Gott, nicht vor ihrem Mann. Und der Mann kann jetzt auch nichts einfordern, sondern Gott ist es, der hier das Sagen hat. Er nimmt die Frau sozusagen ein Stück zur Seite und spricht zu ihr. Ja, wir wissen von der Schöpfungsordnung her, die ersten Seiten der Bibel, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind, auch gleich wichtig, aber das bedeutet nicht, dass sie gleichartig sind, eine gleiche Art haben, Persönlichkeitsstruktur oder gleiche Aufgaben deswegen haben müssen. Und diese Verschiedenheit von Mann und Frau wird auch nicht durch den gemeinsamen Glauben an Jesus aufgehoben. Durch diesen gemeinsamen Glauben an Jesus sind Mann und Frau in gleicher Weise gerettet und auch gilt ihnen in gleicher Weise das Heil durch Christus. Aber diese Rettung hebt nicht die Verschiedenheit bzw. die Schöpfungsordnung auf. Mann bleibt auch im Neuen Testament Mann und Frau bleibt Frau. Und dieses Schöpfungsprinzip Gottes ist Entsprechung, sie passen zusammen, in der Ergänzung. Mann und Frau passen zusammen, weil sie nicht gleich sind. Sie ergänzen sich. Ich würde sagen, die Frau braucht den Mann und der Mann braucht die Frau. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, heißt es ja. Eine Entsprechung. Eben gemeinsam sind sie stark. Und wer immer diese produktive, energieerzeugende Spannung, möchte ich es mal nennen, aufhebt, gewinnt nichts, sondern er kann nur verlieren. Weil Gott ist für Vielfalt in der Ehe. Noch einmal, Gott ist für Vielfalt in der Ehe. Klar, die Andersartigkeit kann manchmal stören. Jeder, der verheiratet ist von uns, weiß das. Auch mal nerven und es kann reiben. Es kann anstrengend sein, aber gerade so ist die Liebe ja herausgefordert zu wachsen. Und die Erkenntnis für die eigene Bedürftigkeit geboren. In unserem Text heißt es, der Mann ist das Haupt und die Frau soll sich ihrem Mann, nicht den Männern schlechthin, unterordnen. Ich als Mann denke, oh, ihr Frauen habt es gut. Ihr könnt euch anlehnen, ihr dürft schwach sein, ihr könnt euch unterstellen, beschützt sein, ihr könnt euch hinterstellen und müsst nicht als Erste durch den Sturm gehen. Weil mit diesem Hauptsein, da geht es ja nicht ums Beherrschen, sondern dass der Mann seiner Frau ein Stück Geborgenheit gibt und vorangeht. Und klar, wenn du keinen solchen Mann hast, wo du dich vielleicht gerne drunter stellst oder auch mal anlehnst, möchte ich dich doch ermuten, bleib mit deiner Situation vor Gott stehen. Er kann dir wirklich Kraft schenken, Weisheit schenken und auch Situationen verändern. Und er segnet nicht Ehen nach Schema F. Und manchmal kann er dir vielleicht auch zeigen, dass du als Frau das Lenkrad selber in die Hand nehmen musst, bevor das Eheauto gegen den Baum fährt oder den Abhang runter. Aber doch eben so, da muss Gott Weisheit geben, dass vielleicht dein Mann das gar nicht so merkt. Oder zumindest, dass er nicht blamiert dasteht. Da, wo Frauen überlegen sind, oder wo man vielleicht an diesem Punkt nicht ganz günstig geheiratet hat, weil der Mann einfach zu schwach ist, ist das die Herausforderung, ihn trotzdem zu achten, oder wie es in Vers 33 steht, die Frau ehre den Mann, und dieses griechische Wort meint Gewicht geben, also sie sorge dafür, dass er bedeutungsvoll ist, sie gebe ihm seine Wichtigkeit. Vielleicht kennt das auch, was jemand mal sagte, der Mann ist das Haupt und die Frau der Hals, die den Kopf dreht und bewegt, wie sie möchte. Kann man drüber schmunzeln, aber selbst manchmal Männer, die ganz deutlich sagen, der Mann ist das Haupt und die Männer haben zu entscheiden, man steht manchmal schmunzelnd daneben und sagt, ja, ja, aber in Wirklichkeit hat deine Frau die Hosen an oder sie ist der Hals, der dich lenkt und du merkst es nicht mal. Ja, aber das ist nicht schön, ne? Sondern viel schöner ist es, wenn sich beide gut verstehen und sich herzlich lieben und sie dann gemeinsam Entscheidungen treffen. Das ist doch für eine christliche Ehe das Schönste. Und wenn sie dann Hand in Hand ihren Weg gehen Und da muss dann keiner befehlen, einfordern, geschweige denn beherrschen. Schuldzuweisungen in einer solchen Ehe zielen dann ins Leere oder treffen einen selbst. Und für so eine immer wieder auch harmonisch werdende, auch durch Konflikte und Streit hindurch harmonisch werdende Ehe, lohnt es sich echt zu beten und zu lieben. Sie wird abfärben. Abfärben vor allem auf die Kinder. Epheser 5, die sogenannte Familienordnung. Hier hat die Bibel echt etwas zu sagen. Nicht viel, aber für die entscheidenden Punkte eben. Und was gab bei den Ephesern damals im griechischen Umfeld wichtig war zu sagen. Also dieses Wort an die Ehefrauen und als zweites ja auch ein Wort an die Ehemänner. Man könnte sich fragen, warum kommt denn dann nicht der Mann zuerst und dann die Frau, wenn er schon das Haupt ist? Kann ich nicht beantworten. Vielleicht, um damit auch zu sagen, ihr Frauen, auch unabhängig davon, wie eure Männer zu euch sind, gilt das. Nämlich um Christi willen und nicht nur um eure Männer willen. Das Wort an die Männer, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Gott ist auf die Suche gegangen und mit der Frage, wodurch kann er seine Liebe zu uns verdeutlichen, anschaulich machen? Womit lässt sich seine Liebe vergleichen? Mit den Ameisen, die schwere Lasten tragen, selbstlos zum allgemeinen Wohlergehen beitragen? Oder mit den Vögeln, die ja mit großen Einsatz Nester bauen und dann ihre Jungen großziehen? Oder mit einem vielleicht warmen Sommerregen, denke ich, der die Wiesen wieder zum Grünen bringt? Unser Text zeigt, Gott ist fündig geworden bei den Ehemännern, wenn er eben sagt, dass ihre Liebe zu ihren Ehefrauen, die Liebe Gottes zu uns, die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde gleichen, spiegeln soll. Und wir sehen hier, es ist eine Liebe, die sich hingibt, Opfer bringt und sogar bis in den Tod geht. Er hat sein Leben für sie gegeben, geopfert. Vers 25. Schlechthin muss es den Frauen nicht so stark gesagt werden. Mit dem Aufopfern tun sie sich leichter. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn wir nur an die Liebe einer Mutter denken zu ihrem Kind, die schlaflosen Nächte und so weiter. Wir Männer, auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel, tun uns da schwerer und wir haben da zu lernen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Für den anderen sterben, okay, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber hier ist ja vor allem eine zutiefst eine Gesinnung, ne, gemeint, die sich ja auch im Kleinen und ich möchte mal sagen, doch so schwerem zeigt. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. Zuhören, Zeit nehmen, Hobbys, zum Beispiel werkeln und so, zurückstellen, eben Rücksicht nehmen auf das sogenannte schwächere Geschlecht, wie Petrus mal sagt. Und wenn es darauf ankommt, eben auch das eigene Leben zu riskieren. Ich denke, wenn es hier um dieses Aufopfern des Lebens geht für andere, an den katholischen Pater Maximilian Kolbe, er war ja im Sommer 1941 interniert oder ja, im KZ Auschwitz. Und da wird berichtet, weil einem Häftling die Flucht gelungen war, befahl der Lagerkommandant Karl Fritsch, dass 10 Mithäftlinge für ihn sterben sollten. Als Franciszek Gajonisek, Pole, aufgerufen wurde, brach er im Gedenken an seine Familie in lautes Klagen und Schreien aus. Und Maximilian Kolbe meldete sich, um für ihn in den Tod zu gehen. Dabei berichtet, dass er fast 3 Wochen lang im Todesbunker trotzte, widerstand, nicht nur den Qualen, sondern es wird berichtet, er spendete sogar seinen Leidensgenossen noch Trost und Hoffnung. Und weil dann die Nazis sein Sterben nicht mit ansehen, oder weil ihnen das Sterben nicht schnell genug ging, töteten sie ihn am 14. August 1941 mit einer Phenolspritze. Nun, nicht jeder von uns ist Maximilian Kolbe, aber für die eigene Ehefrau zurückzustecken oder Opfer zu bringen, das ist uns von Gott geboten. Und diesen Weg will uns auch die Liebe immer wieder zeigen. Also wie Christus seine Gemeinde geliebt hat und hat sich hingegeben. So habe ich mal in einem Bericht gelesen, eine Beziehung zum Ehepartner kann es 3 Levels geben. Ich nenne die uns mal. Das erste Level ist die Erwartungshaltung. Der andere hat mir zu geben, was ich brauche. Und da können wir sagen, das ist eine Beziehung mit geringer Qualität. Vielleicht lebst du dieses erste Level, Erwartungshaltung. Der andere hat zu bringen. Der andere hat mich glücklich zu machen, hat meinem Leben Erfüllung zu schenken. Und das ist eine Beziehung mit geringer Qualität. Schade. Zweites Level ist die Win-Win-Strategie. Ich gebe dem Partner, was er braucht, und er gibt mir, was ich brauche. Das ist eine Beziehung mit einer Allerweltsqualität. Das ist logisch, vernünftig, und ich glaube, dass viele das einfach so leben. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Und man rechnet auch ein bisschen auf und ab und kommt irgendwie so durch, solange das so einigermaßen sich die Waagschalen hält. Ne? Aber es ist eine Beziehung mit einer Allerweltsqualität. Und noch von einem dritten Level ist die Rede, das ist Liebe. Taucht jetzt das erste Mal auf, Liebe. Und das heißt, ich kümmere mich zuerst um die Bedürfnisse des anderen und stelle keine Bedingungen. Und das ist eine Beziehung, die beide erfüllen kann. Und so kann die Liebe Gottes zu uns sichtbar werden in der Liebe zueinander, in der Ehe. Ich weiß, dass dieses dritte Level nicht beliebt ist, dass Psychologen und Freundinnen und Freunde doch schnell sagen, verausgabe dich nicht, du musst auf dich achten, schau erst mal, dass du glücklich wirst. Jetzt hast du aber lang genug, jetzt such du mal das Leben, das zu dir passt und so weiter und so fort. Es kann ja seelsorgerlich hier und da auch ein Ticken Wahrheit dran sein. Aber diese Liebe von Jesus ist eine Liebe, die gibt bedingungslos. Die auch nicht liebt, dass das Liebenswerte liebt, sondern das Liebenswerte schafft, indem sie liebt. Um dieses dritte Level leben zu können, Liebe, ich reiche die Hand, auch wenn der andere sie noch nicht reicht. Ich lebe ein Stück dafür, damit es dem anderen gut geht, auch wenn der andere es noch nicht so entdeckt hat. Diese Liebe braucht wirklich eine Quelle, sonst landet sie ja im Frust. Ne? Wer diese Quelle nicht kennt, schimpft über dieses Level, ja, die Profis. Aber wer diese Quelle ausschöpft, merkt das Wunder Gottes der Vermehrung. Diese Quelle ist die Agape, Agape-Liebe Gottes, die ausgeschüttet ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Sonst ginge das nicht. Und das will Gott seinen Leuten schenken. Und sich dafür zu öffnen und so diese Zeit auch mit Gott, mit Jesus zu verbringen. Auf das eigene geistliche Leben zu achten, um Liebe leben zu können. Nicht sich selbst zu suchen, sondern das Wohl des anderen. Ja, Eheseminare sind sehr wichtig, manchmal auch sehr detailliert und sehr kompliziert und ohne Ende. Puh, das ist schon fast eine Lebensaufgabe dann wieder, kann man kaum noch zur Arbeit gehen, so ausfüllend. Am liebsten würde ich sagen, hey, ihr seid glücklich verheiratet, wenn jeder von euch zuerst das Glück des anderen sucht. Klar, wenn beide das wollen, ist natürlich optimal. Und dann wird Gott euch den Weg zeigen und über Höhen und durch Tiefen werdet ihr einen guten Weg gehen, den Gott segnet. Ja, wenn ich meine Frau so liebe, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, also dieser Hingabe, die wir Männer lernen müssen, wo wir gute Quellen brauchen, von denen wir selber leben, Quellen bei Gott. Also wenn Eltern sich so lieben, wie hier beschrieben, dann ist das auch gleichzeitig die wichtigste, prägendste und die erste Predigt überhaupt, die Kinder über Jesus erleben. Sie ist stärker als alle sonstigen geistlichen Belehrungen und biblischen Unterweisungen. Also gläubige Eltern mit ihren Kindern, nichts predigt so laut von Jesus wie der Umgang der Eltern miteinander. Da gehört natürlich auch Entschuldigung sagen dazu, keine Frage. Aber wir können ja verbal so viel reden zu unseren Kindern. Ihr müsst in der Bibel lesen, aber wenn die Eltern nie miteinander in der Bibel lesen. Ihr solltet beten, aber wenn man die Eltern nie beten sieht. Ihr solltet euch auch vertragen, wie Jesus das möchte, aber Eltern tun das nicht. Und wie geht ihr überhaupt miteinander um? Und die Eltern, naja, ihr wisst. Also die Liebe der Eltern untereinander ist die wichtigste, prägendste und erste Predigt überhaupt, die Kinder über Jesus erleben. Und schon deswegen lohnt es sich, als Mann und Frau nahe bei Jesus zu sein. Nicht perfekt, ne? Der Vorwurf trifft mich nicht, ne? Sondern nahe bei Jesus zu sein in einer Ehrlichkeit und auch in einer Veränderung, die von ihm und durch seinen Geist kommt. Wenn Eltern sich gut verstehen und zu Hause ein Klima der Achtsamkeit spürbar wird, leuchtet Gottes Liebe auf. Die Kinder werden es ihnen danken, irgendwann mal. Frage, können wir Männer das? Nein, aber Jesus kann. Und der sagt uns, bittet, so wird euch gegeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Denkt, dass ich hier für heute einen Punkt mache und im nächsten Podcast dann auf Kinder und Eltern nochmal eingehen, wie das dann die nächsten Verse hier in Epheser 5 zeigen. Macht's gut, euer Werner Kröger.